24 Birds of People. And now in season 15. Presented by 3DG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 15 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, 3 Banken Generali KAG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und der vierte Gast in Season 15 ist Stefan Kainz, Chief Listener bei der Crowdinvesting-Plattform Glimmia.org. Ich sage nicht mein Gast, sondern der Gast, weil Stefan nicht von mir, sondern von der multitalentierten Fotografin Martina Draper interviewt wurde. Und weil wir uns alle drei gut kennen, sind beide irgendwie doch mein Gast, was mich freut. Die Aufnahme fand vor exakt einem Jahr statt, als Glimmia.org noch als Crowd for Climate bekannt war. Und Org war hier und da auch der Wind, denn das Gespräch haben die beiden aus einem gewissen Grund outdoor führen müssen. Im Talk geht es um Stefans Weg von der BAWAG über Wikifolio, den Growth Ninjas, zur heutigen Glimmia. Und Martina hat auf ihre frech spontane Schmähart tolle Fragen gestellt. Der Wind gehört dazu irgendwie und gleich zu Beginn wird aufgeklärt, warum man eben nicht indoor aufnehmen durfte. Ich wünsche viel Spaß beim Hören und übergebe an Martina und Stefan.
Ah, lieber Stefan, wir sitzen da jetzt im 20. Bezirk in einem Park, weil wir in dem Raum, wo wir das Interview machen wollten, dass die Räder nicht mitnehmen dürfen. Und das finde ich sehr lustig, weil du halt als CEO von Growth for Climate, wo es um nachhaltiges Investment geht, dein Rad irgendwie nicht mitnehmen kannst? Oder wie, also glaubst du, siehst du da noch viel Luft nach oben, um quasi ja, Nachhaltigkeit auch im Leben irgendwie einfacher zu machen für die Bevölkerung?
Ja, ganz klar. Also danke, dass wir zusammensitzen, Martina, freut mich sehr. Ganz, ganz viel Luft nach oben. Wenn wir uns überlegen, so im Jahr 2050, wie werden wir denn da leben? Da werden ganz manche Dinge ganz anders selbstverständlich sein, die halt heute noch schwierig sind. Das geht davon, fängt davon an, kann ich mein Rad am Arbeitsplatz mitnehmen, so ganz banalen Dingen.
Generell. Und ich möchte jetzt aber so ein bisschen das Pferd von hinten aufzäumen. Ja. Ich möchte jetzt mit deinen Anfängen beginnen, weil du hast also in der Unternehmensberatung begonnen und warst dann 10 Jahre bei der BAWAG PSK, also in verschiedensten Managementpositionen, also doch ein Traditionsbetrieb. Und dann, nach ungefähr 2015 bist du dann bei Wikifolio eingestiegen und das war, finde ich, schon mal irgendwie so ein erster Richtungswechsel, oder? Von einem Traditionsunternehmen zu einem Start-up und für alle, die Wikifolio nicht kennen, nur ganz kurz und ganz einfach erklärt, das ist ein Fintech-Unternehmen, das so quasi, finde ich, irgendwie den Finanzmarkt ein bisschen revolutioniert hat oder demokratisiert, weil es irgendwie das Social Trading irgendwie nach Europa gebracht hat, ja, wo du auch als, wo auch ich als Privater sozusagen, wo in mich investiert werden kann, sozusagen in mein Portfolio. Ja. Und was war da für dich der Ausschlag, also das Ausschlaggebende, dass du halt doch aus so einem großen Unternehmen in so ein wildes, junges, frisches übergehst? Ja?
Ja, also meine letzte Rolle in der BAWAG PSK war Head of Innovation und Strategy. Ich habe da ganz viele andere Unternehmen schon kennengelernt und habe eben bemerkt, die Innovationen passieren weniger in der Bank, sondern mehr außerhalb. Mhm. Und ich wollte eben Innovationen machen und darum hat es mich dann zu Wikifolio gezogen, wo wir genau den Bereich des Asset Management demokratisiert haben. Das heißt, wir haben es für Menschen zugänglich gemacht, dass sie selber ihre Ideen veröffentlichen können, die mit anderen teilen können und dadurch aber auch wieder einen Wert generieren, das heißt Geld verdienen können mit ihrem Know-how, das sie haben. Also das Know-how von Menschen wie du und ich, von sowohl Expertinnen im Finanzmarkt als auch von Menschen, die gar dem eher sich als Quereinsteiger nähern, die haben das dort veröffentlichen können.
Und wie war das für dich dann so? Also ich meine, weil ich denke ja doch, dass da die Ja, das Arbeitsklima, das muss doch schon irgendwie auch eine Umstellung gewesen sein, oder? Weil das, ja, so
das war aber genau das, was ich ja gesucht habe. Also ich habe ja ein Umfeld gesucht, wo ich wirklich sehr gut mitgestalten kann. Also für mich war das ein ganz guter Schritt der Reise, zu sagen, raus aus der großen Struktur, was doch sehr eingeschränkt war, in eine kleine, viel lebendigere Struktur, viel chaotischere Struktur, aber doch sehr Struktur, wo ich mir einfach super gut einbringen konnte.
Ich glaube, wurdest du nicht auch so zum Teil geholt, eben um ein bisschen Struktur reinzubringen in ein bisschen den chaoten Haufen, jetzt lieb gemeint unter Anführungsstrichen?
Ja, genau. Sagen wir so, also es war, glaube ich, ein schnell wachsendes Startup, von dem her ist es dynamisch, ich würde es nicht chaotisch bezeichnen, aber genau in die Dynamik da ein bisschen auch zu ordnen, das war auch Teil meines Know-hows, das ich einbringen konnte, klar, ja.
Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal dann auf dich getroffen bin, also das war im Zuge meines Fototermins, weil du dazugekommen bist zum Vorstand, genau. Und dann, ein paar Jahre später, hast du dann mit auch einem aus dem Vorstand von Wikifolio, mit Stefan Kreuz, habt ihr dann die Growth Ninjas ins Leben gerufen.
Genau.
Und, also neu gegründet. Und da war ja wieder ein Wechsel. Und da kann ich mich noch erinnern, also da ist mir dann schon irgendwie aufgefallen, dass du ja doch auch viel, ein bisschen an die Umwelt denkst, weil ich weiß noch, du bist zu dem Fototermin gekommen, es hat geschüttet an dem Tag und du bist mit dem Rad gekommen und warst so in eine Art Ganzkörperkondom gepackt. Ja. Also das heißt, das Thema Umwelt oder Nachhaltigkeit war dir damals schon ein Anliegen, oder?
Ja, war es immer schon. Und ich habe so ein bisschen in mich jetzt auch reingehört, wieso das so ist. Und ich führe es darauf zurück, dass ich aus so einem stark bäuerlich geprägten Umfeld komme. Also meine Großeltern haben einen Bauernhof gehabt, meine Onkels und Tanten haben einen Bauernhof gehabt. Meine Eltern haben zwar Geschäfte gehabt, die waren beide selbstständig, aber das heißt, im Sommer haben die gearbeitet, wir haben viel frei gehabt. Das heißt, ich war extrem viel Zeit bei meinen Onkels und Tanten am Bauernhof. Und wenn ich so an meine Kindheit und Jugend zurückdenke, denke ich einfach an ganz viel schöne Zeit mit meinen Cousins und Cousinen auf den Bauernhöfen meiner Onkels und Tanten. In Salzburg, wo ich aufgewachsen bin, im Stall bei den Kühen, genauso wie am Feld, im Wald, im eiskalten Bach schwimmen gehen. Das sind einfach so schöne Erinnerungen aus meiner Jugend, wo ich einfach sehr viel Wertschöpfung für Natur mitgenommen hat und was es auch heißt, Natur zu pflegen. Also nicht nur in der Natur zu sein, sondern sich darum zu kümmern, dass das Feld im nächsten Jahr genau noch so fruchtbar ist und dass im Wald man halt nur die Bäume rausnimmt, die es braucht, damit der Wald in Summe gut gedeihen kann. Also ein Leben mit der Natur, weil wir halt von der Natur auch unsere Nahrung bekommen. Also das habe ich damals wirklich als Kind noch nicht wirklich verstanden, aber ich habe es Natur und Tieren und Menschen in der natürlichen Umgebung gehabt.
Und ich meine, jetzt hat aber nicht jeder die Chance, auf einem Bauernhof aufzuwachsen. Da gibt es, glaube ich, definitiv auch noch was zu tun, oder um Kindern, die in der Stadt aufwachsen, also das auch irgendwie nahe zu bringen.
Ja,
oder? Weil wenn du halt nur den Spielplatz kennst, der ein paar Quadratmeter hat vorm Haus, also es ist, glaube ich,
grundsätzlich eine sehr grüne Stadt. Ja. Das heißt, da haben wir noch Vorteile gegenüber manchen anderen Städten. Aber selbst da muss man halt schon auch aktiv irgendwo hingehen. Also darum sitzen wir auch jetzt ein bisschen im Grünen in einem Park, was ich total schön und stimmig finde. Aber es beginnt also mit Dingen, wo kommt unser Essen her? Nämlich nicht aus dem Supermarkt, sondern es wächst irgendwo. Und wo wächst denn eine Tomate? Wie heißen die Gemüsesorten, die es sonst so gibt? Also da einfach Verständnis dafür, wie ein Leben in Verbindung mit der Natur ausschauen kann, auch wenn man natürlich auch das großstädtische Leben ja auch effizientes Leben ist, weil man nicht so viel Landschaft versiegeln dadurch.
Absolut, und ich glaube auch, wenn du weißt, also wo was herkommt oder wenn du siehst, wie etwas wächst oder eben auch ein Tier lebt, dann hast du einen ganz anderen Bezug dazu, als wenn du halt nur das Produkt im Supermarkt siehst, das ist eher, da ist keine Emotion irgendwie dahinter. Ja. Sehe ich mal,
Genau, oder eine Erdbeere mal direkt vom Buschen gepflückt hast und probiert, versus das, was man so landläufig im Supermarkt
kriegt. Ja, das ist ja auch ein Erlebnis. Ein Erlebnis mit allen Sinnen. Beim Supermarkt greifst hin und steckst das ein und das war's. Ja. Aber so ist es halt wirklich ein Erlebnis und in der Natur noch dazu. Ja. Also kann ich sehr nachempfinden, weil ich bin ja auch am Land aufgewachsen. Mhm. Also ist bei mir genauso. Und dann Habe ich dich irgendwie so aus den Augen verloren und dann bist du auf Facebook wieder aufgepoppt bei mir und ich so, boah, was macht der Stefan jetzt? Ja? Und da hast du berichtet über deine Reise, die du gemacht hast letztes Jahr. Ja. Und da würde ich wirklich, hätte ich echt gern, dass du erzählst, wie ist es dazu gekommen, zu dieser Idee und was ist dann passiert auf dieser Reise mit dir?
Wie ist es zu der Reise gekommen? Also bei mir gab es so einen großen, also einen Erkenntnis- oder Knackpunkt und das war der Start vom Lockdown am 13. Februar 2020. Da war so als Lockdown verkündet worden, am Montag geht's los und irgendwie gab extrem viel zu organisieren, irgendwie 3 Kinder im Homeschooling, meine Frau und ich im Homeoffice, in der Firma, manche Kundinnen wollten schneller Projekte machen, manche haben Projekte rausgeschoben, Mitarbeitende im Homeoffice, wie stimmen wir uns ab? Also es war so eine stressige Zeit, wo man schon dachte, boah, Wahnsinn, wie geht das weiter? Und dann habe ich irgendwie so rundum aus meinem Umfeld ein bisschen gehört, naja, tut eh gut, wenn sie die Welt mal zurückzieht und einen Schritt und einen Gang zurückschaltet und mal zur Ruhe kommt. Und bei mir war es genau ihr Gegenteil. Also da habe ich schon diese riesen Unterschied gesehen, so auf die Art, manche Menschen haben einen totalen Stress und für manche ist es einfach ein Rückzug, weil sie nichts zu tun haben.
Ja, stimmt.
Und wo ich mir schon gedacht habe, das war der eine Teil und der zweite Teil auch, was ist das für Wirtschaft, dass Unternehmen nicht genug Reserven haben, ein paar Tage oder Wochen weiterzumachen, ohne dass sie mit unglaublich viel Steuergeld gerettet werden. Und jetzt gibt es viele berechtigte Themen, aber man weiß auch, es gab etliche, sagen wir so, Gießkannenausschüttungen, die nicht unbedingt nötig waren. Und im Endeffekt ist alle unser aller Geld,
natürlich,
das da verwendet wurde. Das waren für mich so die Erkenntnisse, wo ich für mich gemerkt habe, so geht es mit unserer Wirtschaft nicht weiter und so geht es aber auch mit mir persönlich nicht weiter, weil es halt wirklich so stressig war. Und ich habe damals noch nicht so recht gewusst, wo ich mit meiner Energie oder mit meiner Erkenntnis, dass so nicht weitergeht, was ich mit der mache, wo ich umgehe. Es war halt eher Überleben im Lockdown. Und für mich ist dann irgendwie mein 50. Geburtstag näher gekommen, wo ich mir gedacht habe, ich brauche mal Zeit, um das alles für mich zu verarbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, na, was kann ich machen? Ich schenke mir selber zum 50. Geburtstag ein Sabbatical. Ich schenke mir mal 8 Monate Zeit, um die Themen für mich zu arbeiten, weil einfach Zeit super wertvoll ist. Und war aber noch in den gesellschaftlichen Zwängen drinnen, dass es mit meinem Geburtstag verbunden habe, wo ich mir gedacht habe, sonst denken alle anderen, ich bin ein fauler Hund. Ja, das wollte ich nicht. Genau. Und sagen wir so, das war damals. Mittlerweile sage ich, ich wünsche jedem, dass er sich auch Zeit nehmen kann, weil das einfach extrem wichtig ist,
sich
regelmäßig mal Zeit für sich selber zu nehmen. Also von dem her, ich habe dann das Sabbatical geplant, auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen kommuniziert. Starten soll es genau zu meinem 50. Geburtstag, April 22 bis Ende 22. Der ursprüngliche Plan war, was ich schon ganz lange auf meiner Bucketlist habe, ich wollte mal über den Atlantik segeln. Da gibt es immer im November so eine große Segelregatta mit über 200 Booten, die irgendwie von den Kanaren in die Karibik segelt. Und das haben wir immer cool vorgestellt, einmal 3-4 Wochen unterwegs sein am Segelboot. Dann ist aber im Februar des Jahres der Angriffskrieg der Russischen Föderation auf die Ukraine gekommen. Mhm. Und die Familie meiner Frau ist aus der Ukraine. Von dem her hat sie sehr stark getroffen. Es sind nur Verwandte und Bekannte dort. Von dem her war für mich klar, das wird nicht schnell vorbei sein. Und ich möchte aber da jetzt auch nicht einen Monat weg von meiner Frau sein. Weil es halt einfach eine belastende Situation ist. Darum habe ich mir einfach was anderes gesucht. Wo kann ich denn mal unterwegs sein, auch für mich, ohne dass ich einen Monat am Stück weg bin, sondern wo ich jederzeit heimkomme.
Ja.
Und da habe ich für mich dann so die Variante Weitwandern entdeckt. Und da gibt es so diese ganz bekannte Alpenüberquerung, die auch Traumpfad genannt wird. Das ist von München nach Venedig. Und da gehen ja jeden Tag im Sommer pro Woche, also jeden Tag gehen einfach ein paar mehr, etliche Menschen los. Und da muss man alle Hütten vorreservieren, weil es wirklich sehr gut besucht ist. Darum haben wir bewusst eine kleinere Variante gesucht, nämlich von Salzburg nach Triest. Salzburg, meine Heimatstadt. Und einfach von der Heimatstadt, quasi von meiner eigenen Kindheitshaustür,
das ist ja schön,
ans Meer zu gehen, war irgendwie so ein Traum. Also so eine Sehnsuchtsreise, wo ich mir gedacht habe, das könnte gut passen. Genau, und so ist der Entschluss zustande gekommen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache für meine Reise, ich möchte mir einfach mal Zeit für mich nehmen, ich gehe zu Fuß von Salzburg nach Triest ans Meer.
Es ist eine super Idee. Und was hat deine Familie dazu gesagt?
Sagen wir so, insofern, meine Frau habe ich eh schon länger da, schon länger war mir in Diskussion, dass ich mal diese Atlantiküberquerung machen möchte. Und ich habe gesagt, dass ich jetzt eine gute Nachricht habe, nämlich ich werde nicht so lang weg sein.
Ach, das war dann schon mal
kann
gut.
Kann jederzeit Retour sein, aber es werden halt dann doch in Summe 4 Wochen sein, wo ich weg bin und nicht nur 3 Wochen.
Ja.
Genau, und von dem her bin meiner Frau da sehr dankbar, dass sie das unterstützt und da unsere 3 Kinder und alles andere gemanagt hat. Da hat sie einiges gut bei mir.
Glaube ich dir. Und dann bist du losgegangen und dann hast du das, du hast ja jetzt dann jeden Tag gepostet, deine Etappen, und dann gab es so eine Etappe, die fand ich so wunderschön, wo du eben beschreibst, wo du in diesem Bergsee untertauchst. Ja. Bitte kannst du das erzählen und was das mit dir gemacht hat? Ja. Weil das fand ich wirklich wunderschön.
Na, sehr gerne. Also das Schreiben, ich habe eben jetzt darüber geschrieben, im Jahr 2023, haargenau, also auf den Tag genau ein Jahr danach. Weil ich habe gewusst, bei meiner Reise möchte ich nicht noch mitschreiben.
Ja,
und darum war aber noch so viel in mir drinnen, wo ich mir gedacht habe, ich glaube, das könnte einige andere Menschen auch ansprechen.
Mich hat es voll angesprochen.
Darum habe ich dann gesagt, okay, genau ein Jahr danach berichte ich drüber. Und beim Berichten selber bin ich aber auch draufgekommen, was es mit mir nochmal macht. Also es war total ein schönes Reflektieren und Revue passieren lassen. Mhm. Also das sowieso ein Jahr später, weil gegangen bin ich im Jahr 22.
Ja.
Und die eine Episode war da bin ich schon von Salzburg losgegangen, Berchtesgadener Alpen drüber und dann durchs Rauristal über den Alpenhauptkamm. Und da war das Wetter schon ziemlich schlecht. Und also irgendwie Alpenhauptkamm drüber hat schon geregnet und dann bin ich ins Mölltal runter. Da hat es auch voll geschüttet dann. Dann bin ich im Mölltal nur eine kurze Etappe gegangen, weil es so geregnet hat. Dann hat es am nächsten Tag auch wieder geregnet beim Losgehen. Und ich gehe halt da den Berg rauf in der Kreuzeggruppe. Dann kommt so im Laufe des Vormittags, verzieht sich halt der Nebel und ich komme oben raus und da scheint dann plötzlich die Sonne. Also irgendwie war da schon, wow, es ist wieder so schön, in der Sonne zu sein, die Wärme zu spüren und einfach verbunden zu sein. Da war es einfach wieder total leichtes Wandern. Und da komme ich dann an so einen Bergsee, der nennt sich Gippersee, und da ist ein ganz großes Schild gestanden, Fischen verboten. Da habe ich gedacht, okay, fischen möchte ich eh nicht, aber wow, der schaut wirklich cool aus, dass man da mal reinspringt. Und da bin ich halt wirklich in den See reingegangen und 12 Grad gehabt, also schon ein bisschen erfrischend.
Ja, das ist.
Aber es war eh
Sturz,
warm
von
der Sonne und so weiter. Und dann irgendwie gehe ich so zuerst in den See rein und zuerst irgendwie kalt und passt nicht. Und dann bin ich aber in dem See drinnen. Und tauche dann nur komplett unter den See. Und auf einmal war da. So, wenn man untertaucht, wenn alles still ist und irgendwie dumpf und plötzlich, da habe ich wirklich so das Gefühl gehabt, irgendwie mit dem See, mit den Bergen, mit der Welt verbunden zu sein. Also das war so der eine Moment der Erkenntnis, dass alles verbunden ist. Und darum war das für mich wirklich so ein ganzer Knackpunkt auf der Reise, wo ich sage, das so der eine Aha-Moment, wo ich einfach jetzt nicht kognitiv was Neues verstanden habe, sondern wo ich was Neues gespürt habe.
Ja. Ja, das ist also das ist ja, weil kognitiv versteht man ja bald einmal was, aber wenn man es dann so wirklich selber spürt oder erfährt, ist das ist ein wahnsinniges Erlebnis irgendwie. Ja. Und das bleibt dann auch.
Genau.
Ja. Das ist richtig so.
Ja. Das nehme ich seitdem extrem stark mit. Die Erkenntnis, alles ist verbunden, alles, was wir tun, hat eine Wirkung. Im Guten wie im Nicht-so-Guten. Und umso wichtiger ist es da, positiv ins Leben zu treten und Dinge anzupacken.
Ja, und du hast ja dann auch irgendwie Tabula Rasa gemacht, oder? Weil du hast ja das Auto, ich glaube, ihr habt kein Auto mehr, gell? Und Klimaticket, also du hast das ja wirklich durchgezogen jetzt auf allen Ebenen, oder?
Ja, also mehrere Ebenen. Also der erste große Verlangen, das ich gespürt habe, ist wirklich zu entrümpeln. Also mein komplettes Leben zu entrümpeln. Also einerseits, wir haben daheim, ich hab meine Garderobe ausgeräumt, weil ich war mit 5 Kilo Gepäck unterwegs. Und 1 Kilo Nahrung und 2 Kilo Wasser, aber mein Rucksack hat 8 Kilo gehabt, aber für 28 Tage 5 Kilo Gepäck. Und es ist mir nichts abgegangen.
Ja.
Also ich habe alles dabei gehabt, was ich brauche. Und wenn ich so daheim meinen Schrank anschaue, da war mehr als 5 Kilo drin.
Ja.
Also insofern, wirklich Schrank mehr ausgeräumt, Keller ausgeräumt. Und dann hat er wirklich geschaut, so im Leben, was braucht es denn wirklich? Wir haben dann auch eben im März dieses Jahres unser Auto verkauft, also als fünfköpfige Familie, weil man gesagt hat.
Ich habe den Post gesehen und gemacht, wow, der Stefan zieht das echt durch, ja? Genau. Sehr beeindruckt. Ja.
Also insofern den Bereich auch oder was sie Energie dekarbonisiert. Wir haben das Privileg, dass wir uns eine Solaranlage aufs Dach geben haben können. Also da wirklich geschaut, wie kann ich zu einem nachhaltigeren Leben hinkommen und halt auch viele Aspekte. Und ein ganz wesentlicher Aspekt dabei, weil man denkt zuerst immer so an die typischen Fußabdruck-Dinge, so wie viel, was esse ich, wo habe ich Energie, wie bewege ich mich, also Mobilität, so die klassischen Themen. Aber so die Handabdruckthemen, nämlich was arbeite ich oder wo investiere ich mein Geld, das waren Themen, die noch viel zu wenig am Radar haben und die bei mir auch einige Zeit gedauert haben. Und das aber genau das Thema ist, wo ich ja jetzt drauf bin.
Also seit Jänner bist du ja CEO bei Growth for Climate. Also du hast jetzt wirklich in allen, dein ganzes Leben ist jetzt eigentlich dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet, oder?
Ja, ich würde es mal sagen, verbundenes Leben oder einfach
das ist
lebendiges
es ja.
Sein.
Ja, im Endeffekt ist es ja das auch. Ja. Oder die Nachhaltigkeit ist ja, lebt ja davon, dass wir eben verbunden sind mit allem, dass wir alle eins sind.
Genau, Genau, also ich bin dann eben auch beruflich, habe ich einen neu bei Crowd for Climate eingestiegen, also eine Crowd-Finanzierungsplattform für Klimaschutzprojekte in Deutschland und in Österreich. Und dabei war mir auch wichtig, also einerseits bin ich als Geschäftsführer eingestiegen, ich bin auch als Gesellschafter eingestiegen, weil ich dort ja einen Hebel haben wollte. Und im gleichen Zug haben wir das Unternehmen dann zum Social Enterprise gemacht. Das heißt, wir werden uns keine Gewinne ausschütten, wir werden das Unternehmen auch nicht für Gewinne verkaufen. Und damit halt auch klar zu machen, am Finanzmarkt geht es ja nicht darum, worum geht es im Leben? Nicht darum, mehr Geld zu haben, sondern verbundener zu sein und einen Beitrag zu leisten zum großen Ganzen. Ich lebe in der privilegierten Situation, dass ich sage, es ist genug Geld da, dass ich gut durchkomme. Wir leben in Österreich, einem der sichersten, schönsten Länder, die es überhaupt gibt. Und habe von dem her auch ganz klar das Thema Erfolg neu definiert für mich. Also früher war Erfolg ganz viel mit finanziellen Erfolg verbunden.
Das ist es aber für die meisten, oder?
So sind wir, die allermeisten sozialisiert worden. Und so wird man ja auch
so
in der Businesswelt
auch.
Weiter sozialisiert. Und das ist, glaube ich, auch meine größte Erkenntnis. Also
das ist ja auch das, was zählt. Ja. Also das finde ich wirklich beeindruckend. Und mich würde jetzt noch interessieren, wie waren so die Reaktionen vom Außen, von der Umwelt? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die gemischt gewesen sein könnten.
Ja, es waren wirklich sehr gemischte Reaktionen. Also von einer Bar habe ich gar nichts mehr gehört. Von einer Bar im Umfeld, die so, der Stefan, der ist jetzt da abgedriftet. Und von ein paar anderen extrem viel Verbindung und Resonanz im Sinn von, hey, super cool, was du machst. Toll auf dem Weg, der du bist, wo ich sage, ja, es ist, ich kann gar nicht mehr anders. Also es ist mit der Erkenntnis, die ich habe, kann ich ja nicht in den alten Weg zurück.
Es geht nicht mehr, gell? Es geht einfach nicht mehr möglich.
Es ist nur konsequent, den Weg zu gehen, sonst könnte man ja gar nicht mehr in den Spiegel schauen. Mhm. Ja. Von dem aber das Interessante ist, also es gibt ja einiges an öffentlichem Feedback, das so kommt, wenn ich so berichte oder Social Media oder auf Bühnen bin. Das Interessante ist, es kommt aber sehr, sehr viel One-on-One-Feedback, also direkte Mails, Nachrichten oder Messages, die ich kriege von ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nur ganz in traditionellen Businesses sind, die sagen, hey Stefan, das ist total inspirierend, ich finde das cool, was du machst, gut, dass du darüber berichtest, braucht mehr davon. Ich würde es auch gern machen, ich habe aber den Weg noch nicht gefunden.
Ja.
Also das sehe ich schon auch, dass mein öffentliches Auftreten dafür andere inspiriert.
Absolut.
Und das ist auch so das eine, was mir ganz, ganz große Hoffnung gibt. Wir Menschen sind ja soziale Wesen. Das heißt, wenn wir vor Entscheidungen stehen, schauen wir mal links und rechts, was tun denn die anderen so. Und wenn es da vielleicht den viele gibt, die einen traditionellen Weg gehen, wo aber ein paar schon merken, ich bin mir nicht sicher, ob der stimmig ist. Und es gibt aber keinen anderen, dann geht man vielleicht den traditionellen Weg mit. Wenn es aber ein paar gibt, die einen neuen Weg gehen, einen verbundenen Weg gehen, inspiriert es vielleicht zu erkennen, hey, den Weg könnte ich auch gehen. Und das sehe ich auch als meine Mission, da einfach so ein Mentor zu sein für andere, die auch überlegen, vor welcher Weggabelung stehen sie und welchen Weg wollen sie gehen.
Das finde ich absolut super, weil es ist wirklich so, dass wenn man sieht, dass es das gibt, ja, wenn das jemand vorlebt, ja, dann ist das so, ja, es gibt auch eine gewisse Sicherheit, dass es eben geht, ja, und auch dass die Möglichkeit besteht, ja, also finde ich ganz toll. Und ja, mich hast du eben auch inspiriert, weil ich habe das gelesen und habe mir gedacht, boah, nein, also den Stefan, mit dem muss ich mich jetzt unterhalten. Ja. Also sage ich mal danke, dass du den Weg voranschreitest, ja, und das so konsequent durchziehst. Ja. Also es braucht wirklich mehr Menschen von deinem Schlag. Ja. Und für die Zukunft, was wünschst du dir? Wo siehst du, wo geht's hin? Wo siehst du so die Hoffnung? Oder
Also die Hoffnung, die ich in mir habe, ich bin ein sehr analytischer Mensch oder war ganz lang, und die Hoffnung, die ich in mir habe, ist eine ganz einfache Formel, die ist 2 hoch 33. Und 2 hoch 33 ist, weißt du, grobe Schätzung.
Frag mich nicht, ich habe nicht einmal das Datum unseres Termins richtig gehabt, weil ich einen Tag zu früh erschienen bin.
Ja. 2 hoch 33 ist ein bisschen über 8 Milliarden. Wir sind aktuell 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Das heißt, wenn du und ich heute beschließen, dass wir einmal pro Woche einen anderen Menschen treffen, der irgendwas Gutes für die Welt tut, und der andere gewinnt dann auch einmal pro Woche jemand Neuen, dann sind wir heute die Woche 2, in nächste Woche sind wir 4, übernächste Woche sind wir 8, nach 10 Wochen sind wir 1024. Nach 20 Wochen sind wir ein bisschen über 1 Million. Nach 30 Wochen sind wir ein bisschen über 1 Milliarde. Dann 2 Milliarden, 4 Milliarden, 8 Milliarden. Also wenn wir zwei heute beschließen, irgendwas Großes in die Welt zu tragen, und wir sind davon überzeugt, dass das Ding ist, das es braucht, und wir können andere inspirieren, dann können wir in 33 Wochen die Welt ändern. Und das ist für mich, das gibt mir so viel Hoffnung, weil ich ganz, ganz viele Menschen sehe, die genau an dem Thema arbeiten. Also sind ja nicht nur du und ich, es gibt dort tausende, Millionen andere Menschen, die in ihrem Umfeld genauso einen kleinen Samen setzen, der sich vergrößern kann. Und ich sehe gerade, wie extrem viele Samen gesetzt werden. Viele sind noch klein, ein paar sind schon größer. Und das ist das, was mir Hoffnung gibt, dass wir auch im Jahr 2050 noch ein schönes Leben haben werden.
Das ist ein schöner Schlusssatz, lieber Stefan. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit und für deine inspirierenden Worte. Vielen Dank, wirklich.
Danke dir, Martina.
Danke, Stefan. Ja. Oh, und ich bin so ein Depp.
Das Ich-Depp von Martina habe ich drin gelassen, denn so spricht sie hier und da mit sich. Sie hat zu Beginn mal Gross for Climate gesagt, also das Gross von den Gross Rangers aus Stefans Vita mit Crowd for Climate gemerged. Ich sage danke fürs Reinhören, also auch von meiner Seite natürlich. Ich finde, diese Folge war einfach zu gut, um sie nicht zu senden. Trotz Wind. Tschüss und Baba.